Seit gut 4 Wochen sind wir mit dieser Figur David beschäftigt und ich habe mich immer mal wieder gefragt, was sieht Gott eigentlich in David, das ihm so sehr gefällt? Ich weiß nicht, ob ihr noch vor Augen habt, diese Szene, als David von dem alten Samuel zum König ausgewählt wird, dieses Königscasting, als der alte Isai, der Vater, seine insgesamt 8 Söhne da vor dem Samuel herparadieren lässt. Und der Samuel, der lässt einen nach dem anderen abgehen und er hört von Gott: Ich sehe nicht auf das, was vor Augen ist, ich sehe das Herz an. Und schließlich fällt die Wahl auf David. Aber wir erfahren an dieser Stelle leider auch nichts über das, was Gott im Herzen David so gefallen hat. Wir erfahren auch nur, dass er braun war, schöne Augen hat und von schöner Gestalt war. Also auch eher was, was vor Augen ist. Aber was genau in David Gott so gefallen hat, dass er ihn zum König erwählt hat, das erfahren wir an dieser Stelle nicht. Und für mich ist das so ein Programm, was die ganze Zeit läuft, während wir diese Texte suchen. Ich versuche, die so abzuscannen und durchzusuchen. Was ist es eigentlich, dass Gott so sehr an dem David gefallen hat? Was ist es, dass ihn an seinem Herzen so gefallen hat? Ich würde sagen, wir haben uns alle auch ganz schön an David gerieben, die wir uns diese Abschnitte in der Bibel angeguckt haben. Wir haben von seinem kometenhaften Aufstieg gehört, den Sieg über Goliath, dass er an König Sauls Hof kam, dass er immer erfolgreicher war, dass er ein erfolgreicher Feldherr war. Dann haben wir Teil 2 gehört, dass er sozusagen ins Schattenreich gestoßen wurde von Saul, dass er vertrieben wurde von König Saul. König Saul bekam es mit der Angst zu tun. Er spürte, der David ist der Mann der Zukunft. Er hatte Angst um seinen Thron und er jagte den David davon. Und wir hören dann auch, dass David sich in dieser Zeit immer wieder auch fragwürdig verhalten hat. Er hat da ein falsches Spiel gegenüber den Priestern von Nob gespielt, die ihm Obdach gewährt haben, ihn ausgerüstet haben. Er hat das nicht offengelegt, dass er auf der Flucht vor Saul ist und das sollte diesen Priestern von Nob das Leben kosten. Er hat, davon haben wir letzten Sonntag gehört in der Predigt von Matthias, er hat nach dem Schwert des Philisters Goliath gegriffen. Also in dieser dunklen Stunde hat er sich bewaffnet, und zwar mit der Waffe eines besiegten Feindes. Dann war er bei den Philistern, hat sich wahnsinnig gestellt. Also er hat sich sehr merkwürdig und definitiv nicht immer vorbildhaft verhalten. Und das geht auch so weiter. Heute werden wir uns eine Sternstunde ansehen, es klang schon an. In Umrissen wisst ihr schon Bescheid im Leben von David. Und ich glaube, wir bekommen Einblick hier in das Herz von David und auch, warum Gott diesen David erwählt hat und was er meinte, als er sagte, ich sehe das Herz an. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 24. Und nicht wundern, ich suche mir ein etwas merkwürdiges Lesepult aus. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz. Dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Herr, wir danken dir für dieses Wort, wir danken dir für diesen Bericht. Herr, wir beten, dass unser Herz heute schlägt, dass es für dich schlägt. Wir beten, dass wir verstehen, was da in Davids Herz eigentlich schlug. Herr, und wir sind vor dir, wir laden dich ein, zu uns zu reden, an uns zu wirken. Amen. Bevor wir uns näher mit dem Herzen von David beschäftigen und was da eigentlich geschlagen hat, orientiere ich uns mal ein wenig, wo sich das abgespielt hat. En-Gedi, ja, wie der Zufall so will, vor ein paar Wochen war ich da. Das liegt ziemlich im Süden von Judäa. Und zwar ziemlich unmittelbar am Rand des Toten Meeres. Da seht ihr es im roten Kreis. Ziemlich genau an der Küste. Wir sind da eben vor ein paar Wochen mit dem Reisebus von Norden nach Süden vorbeigefahren und haben da kurz Rast gemacht. Und das sieht da ungefähr so aus. Und ich finde, man kann sich ganz gut vorstellen, diese schroffen Bergsreihen, kleinen Gebirgszüge. Man kann sich ganz gut vorstellen, wie dieses Katz-und-Maus-Spiel, diese Verfolgungsjagd zwischen Saul und seinen Soldaten und David und seiner Truppe, wie sich das so abgespielt hat. Das heißt an einer Stelle, dass Saul und seine Truppen bewegten sich auf der einen Seite des Berges und David und seine Männer auf der anderen Seite. Genau, so eine Verfolgungsjagd. Auf der anderen Seite seht ihr das Tote Meer. Wo der Steinbockfelsen ist, da sind auch nicht Steinböcke weit entfernt. Genau, und hier möglicherweise so eine Höhle, die Saul aufgesucht hat, um sich zu erleichtern. Also die Ausleger sind sich ziemlich einig, dass Saul auf Klo musste. Ja, ich lasse das mal so unkommentiert stehen. Ein bisschen stellt sich mir schon die Frage, David mit seinen 600 Mann, ist das in einer Höhle irgendwie ganz unentdeckt geblieben? Vielleicht, also hat er auch ein Mittagsschläfchen oder sowas gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls, Saul war in einem schutzlosen Moment. Genau. Wir hören in dieser Szene von etwas, das Gott gesehen hat und was ihm so ausnehmend gefallen hat an David. Wir hören den Pulsschlag von David. Das heißt ausdrücklich, ihm schlug das Herz. Erstmal habe ich mich so gefragt, ist irgendwie das, keine Ahnung, die Konzentration abgefallen? Manchmal steigt die Körperwahrnehmung, wenn wir uns nicht auf etwas außerhalb von uns konzentrieren. Ich stelle mir so vor, dass David sehr gespannt war, dass er sich leise rangeschlichen hat an den Saul, dass er sehr konzentriert war und fokussiert war. Und dann hatte er diesen Fetzen in der Hand, das Schwert in der anderen Hand. Und dann fällt so erstmal die Spannung, die Konzentration nach außen von ihm ab. Und dann merkt er, in ihm schlägt das Herz. Wenn wir unseren Puls so stark wahrnehmen, dann ist das in der Regel ein Ausdruck von Stress oder von Angst. Ihm schlug sein Herz. Ich lade euch mal ein, euren Puls zu ertasten. Die Mediziner hier unter uns, die haben darin Übung, die anderen für die anderen, also linke Hand und dann so ein bisschen links von der Mitte des Ellbogens innen, da könnt ihr das ganz gut fühlen, vielleicht am Hals. Mit ein bisschen Übung kann man sogar, wenn der Prediger Ruhe gibt, einfach nach innen horchen und den Puls wahrnehmen, wie so eine Welle, die durch den Körper geht. Ich bin mal so 20 Sekunden ganz ruhig. Der Puls von David. Irgendwie hat dieses schlagende Herz dem David einen richtigen Impuls gegeben. Und wir tasten uns jetzt mal so von außen an diesen Puls David ran und schauen mal erstmal auf das Ergebnis. Was ist passiert aufgrund dieser Entscheidung Davids? Wir sehen hier eine Darstellung von der Szene, die sich unmittelbar danach abgespielt hat. Saul hat sich eben erleichtert und verlässt nichts ahnend diese Höhle und will sich mit seinen 3000 Elitesoldaten wieder auf den Weg machen. Und dann kommt David hinterher mit seiner Trophäe, mit diesem Stück Stoff in der Hand, mit diesem Zipfel des Gewandes und ruft dem Saul hinterher. Und es ist total bezeichnend, wie er ihn anredet. Er redet ihn an mit »Mein Herr und mein König«. Und etwas später mit »Mein Vater«. Nachdem Saul in seinem blutrünstigen Wahn dem David monatelang nachgestellt hat, obwohl David ihm nichts getan hat, redet David ihn so an. »Mein Herr und mein König, mein Vater«. Und es wird offensichtlich, Saul begreift, dass David sein Leben geschont hat. In der einen Hand der Zipfel, sieht er bei David in der anderen Hand das Schwert. Und David gibt es ihm sehr deutlich zu verstehen, ich hätte dir das nehmen leben können, ich habe dich geschont. Und Saul bricht in Tränen aus. Er ist total erschüttert in diesem Moment. Und wenige Sätze später sagt Saul über David, dass er König werden wird. Was für ein Durchmarsch. Was für ein Durchmarsch, was für eine überraschende Wende. Nach Monaten des Drucks und der Verfolgungsjagd auf einmal, total überraschend und vollkommen gewaltfrei, ist die Bahn frei für David und ist dieser Konflikt beigelegt. Wir wissen leider aus den folgenden Kapiteln, dass das nicht so Bestand hatte und dass der Saul wieder Rückfälle hatte in seinen Verfolgungswahn. Aber für den Moment ist das erstmal ein gewaltiger Durchbruch. Also wir spüren, das, was in Davids Herz geschlagen hat, das hat eine starke Wirkung gehabt. Genau. Wenden wir uns also dem Herzen Davids zu. Was hat das Herz gesagt? Erstmal hat es Kugong Kugong gesagt. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff Kugong Kugong was sagt. Es gibt seit ein paar Monaten ein Lied, was ab und zu in den Radios zu hören ist und was mich immer so ein bisschen geärgert hat. Ich dachte, was soll das eigentlich sein? Kugong Kugong von Mark Forster. Und irgendwann mal habe ich das aufgeschnappt. Das soll eine lautmalerische Nachahmung des Pulses sein. Kugong Kugong, das Geräusch, das das Herz macht. Und in der Beschäftigung mit dem Liedtext ist mir aufgefallen, dass das sehr durchdacht ist. Im ersten Moment denkt man, was soll das? Kugong, Kugong, was heißt das? Und genau auf diese Spur will der Liedtext uns lenken. Was sagt eigentlich mein Herz? Sagt Kugong, Kugong, was steckt eigentlich dahinter? Das heißt nämlich weiter in diesem Liedtext, mein Herz tobt in meiner Brust, schreit und ruft mich zur Vernunft. Doch meine Welt so grell und bunt, sie drückt es weg, so schellt es stumm. Das Herz schellt, es klingelt stumm. Doch es hört nie auf und ich drehe es laut, Kugong, Kugong, es will durch den Beton. Das alles sagte mir mein Herz, doch meistens habe ich es nicht gehört. Er beschreibt hier, finde ich, sehr schön, dass wir manchmal nicht so einen Zugang zu dem haben, was eigentlich in uns stattfindet. Dass es irgendwie sehr dumpf ist und wenig klar ist, was eigentlich mit uns los ist, was wir wollen, was uns antreibt. Und dass wir uns manchmal Zeit nehmen müssen und dass wir diesen ganzen Funk und die Stimmen von außerhalb mal ausblenden müssen, um Zugang zu finden zu unserem eigenen Herzen, was da eigentlich los ist, was dieses Herz eigentlich sagt, warum es vielleicht so unruhig ist. Also Herz, dieses pochende Herz, ist in der Bibel auch nie nur einfach das Organ, die Blutpumpe, sondern es ist in der Bibel und genauso eigentlich auch in unserer Umgangssprache, es steht für unsere verborgene Welt, wer wir sind, unsere Überzeugungen und warum wir unsere Entscheidungen fällen. Wenn wir von Herz reden, dann reden wir auch oft von Gefühlen, die wir haben. In der Bibel wird das auch mit Gedanken und Entscheidungen zusammengesehen. Gefühle, Gedanken, Entscheidungen. Das ist in der Bibel Herz. Und im Wesentlichen das, was für andere Menschen verborgen ist, das, was eigentlich unser Geheimnis ist, wer wir zutiefst sind und was manchmal auch ein Rätsel ist. Das ist in der Bibel das Herz. Das Erste, was wir lernen können, also David hat diesen Impuls aus seinem Herz wahrgenommen und es hatte bahnbrechende Folgen. Und erstmal lernen wir, David hatte Zugang zu seinem Herzen. Und das ist umso erstaunlicher, als dass wir wissen, dass er Krieger war und das grausige Lieder über seine Befähigung als Feldherr, als Soldat umgingen in seiner Zeit. Er war ein Krieger und normalerweise müssen Krieger ihr Inneres, vor allen Dingen ihr Gewissen, ihr Herz ganz schön abtöten. Und es ist auffällig, dass dieser Krieger David Zugang zu seinem Herzen hatte. Krieger können es sich normalerweise nicht leisten, empfindsam zu sein. Aber hier schlägt sein Herz, man kann auch sagen, sein Gewissen schlägt und er hört auf sein Herz. Gott gefällt es, wenn unser Herz zugänglich ist. Wenn es einen Zugang zu unserem Herzen gibt, wenn wir uns nicht verschließen, weder vor Gott noch vor Menschen. Klammer auf. Du kannst dich nicht vor Gott öffnen und vor Menschen völlig verschließen. Die Rechnung geht nicht auf. Natürlich können wir nicht allen Menschen gegenüber so offen sein, wie wir im Gebet Gott gegenüber offen sein können. Aber sich Gott öffnen geht oft auch Hand in Hand damit, dass wir uns Menschen vertrauen, Menschen öffnen. Gott gefällt es, wenn unser Herz zugänglich ist. David, König David, der früher oder der später, nehmt wen ihr wollt, er war jedenfalls keine verschlossene, komplizierte Person. Er trug tatsächlich das Herz auf der Zunge. Er hatte Zugang zu seinem Herzen und er hat oft einfach auch das rausgehauen, was in seinem Herzen drin war, ob das willkommen war oder nicht. Auch manches Fragwürdige, ja. Wir sagen ja manchmal so umgangssprachlich, wir finden etwas zum Kotzen. In der Jugendsprache gibt es noch eine gesteigerte Version davon. Ich habe ein bisschen Zugang zu dieser Szene in meiner Familie. Es gibt die Redewendung im Weitenstrahl kotzen. Ja. Wir haben manchmal diese Verfassung, dass in uns etwas uns vergiftet und dass wir das rauslassen. Und was wir vor allen Dingen auch in dem Psalm sehen können, David, der konnte das. Und es ist ganz bestimmt nicht immer vorbildhaft und schön. Aber sein Herz war zugänglich und er konnte vor Gott und vor Menschen sein Herz öffnen und rauslassen, was drin ist, was da eigentlich los ist. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wir tasten uns ran an das, was Davids Herz gesagt hat. Jesus sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heißt, wir können es oft eben an der Sprache, an dem, was jemand sagt, erkennen, was im Herzen drin ist. Kleine Bemerkung, in den Berichten über Jesus, man kann die vier Evangelien, diese Berichte über Jesus, man kann die ganz einfach sortieren. Man kann sich bei jedem Abschnitt, den man da liest, eine Frage stellen. Und zwar geht es um einen Bericht über Jesus, eine Erzählung über Jesus oder redet hier Jesus selbst? Man spricht von Berichten und von Reden Jesu. Bei jedem Text über Jesus kannst du dich das fragen. Habe ich es hier mit einer Rede von Jesus zu tun, mit etwas, was er selbst gesagt hat, oder habe ich es mit einem Bericht über Jesus zu tun? Jesus war ein Nachfahre Davids und bei David können wir das genau, auch diese Unterscheidung treffen. Wir finden im 1. und 2. Samuel-Buch überwiegend Berichte über David. Und was David gesagt hat, finden wir vor allen Dingen in den Psalmen. Das heißt, wenn wir uns fragen wollen, was hat Gott an Davids Herz so gut gefallen, dann ist es interessanter, in die Psalmen reinzugucken und aufschlussreicher, weil wir hier die Stimme Davids hören und weil wir daraus ablesen können, woran Gott gefallen hat. Wir finden auch hier in diesem Abschnitt etwas, was David gesagt hat, etwas sehr Aussagekräftiges. Nochmal, ich möchte nochmal zum Abschluss zu diesem Punkt, David hat Zugang zu seinem Herzen. Dich fragen, hast du Zugang zu deinem Herzen und öffnest du dich? Gibst du von dir preis? Oder bist du im Rückzug in irgendeine Höhle mit irgendeiner Sache, die dich belastet? Es gefällt Gott nicht, wenn wir uns immer weiter zurückziehen. Und Gott will uns, er will uns helfen, er brennt darauf, uns zu helfen. Aber wir brauchen diese Entscheidung, doch ich will mich öffnen. Ich will zugänglich sein, was bestimmte Situationen in meinem Leben angeht. Zweiter Punkt, David fällt in seinem Herz Entscheidung. Davids Herz entscheidet. Es bleibt nicht bei einem dumpfen Kugon-Kugon, bei irgend so einem Abwägen und Rumhampeln. Er fällt eine Entscheidung und er erklärt das gegenüber seinen Mitstreitern. So geht es unmittelbar weiter. David hat den Fetzenstoff in der Hand, das Schwert in der anderen Hand und er sagt, nachdem Saul schon rausgegangen ist zu seinen Freunden, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David gibt damit eine ganze Menge zu verstehen. Wenn er Gott bittet, das soll fern von mir sein, dann sagt er, es ist mir ganz schön nahe gekommen. Ich hatte das Schwert in der Hand. Ich habe mich dem König genähert. Ich habe tatsächlich eine Grenze überschritten. Es war knapp. David sagt vielleicht sogar, ich hatte die Stimmen von euch im Kopf, die Freunde, die ihm gesagt haben, das ist der Moment, jetzt kannst du ihn niedermachen. David hatte diese Stimmen nicht nur außerhalb von sich, sondern in seinem eigenen Herzen. Es war eine knappe Entscheidung, Saul zu verschonen. Und auch deshalb schlägt das Herz Davids, weil auch diese Stimme der Gewalt, die war in seinem Herzen da. Auch diese Stimme, ich helfe mir selbst, ich entledige mich meines Verfolgers, diese Stimme war in David da. Und David schaudert in diesem Moment, sein Gewissen schlägt ihn auch. Sein Herz schlägt, sein Gewissen schlägt ihn, weil er das in seinem Herzen sieht. Dieser Affekt, dieser Reiz doch zuzuschlagen, der war sehr wohl da. Aber er hat die Entscheidung gefällt, ich werde den von Gott berufenen König nicht angreifen. Obwohl er erstens mein erbitterter Gegner ist, obwohl er zweitens nicht zurechnungsfähig ist und meinem Land schadet, obwohl er drittens mich ohne Grund versucht zu beseitigen, obwohl er viertens die Mitstreiter ihn dazu anstiften sollen, obwohl fünftens Saul einen schwachen Moment hat und obwohl sechstens man diese Situation auch als ein Geschenk Gottes deuten könnte. Sechs Argumente, vielleicht noch mehr, die dagegen sprechen, aber dieses Argument, er ist der von Gott gesalbte, berufene König, wiegt schwerer. Es gefällt Gott, wenn wir uns dafür entscheiden, einem Menschen zu vergeben und ihn zu schonen, trotz gewichtiger Gegenargumente. Du wirst viele und vielleicht auch sehr berechtigte Gründe haben, jemandem etwas vorzuwerfen. Ist in deinem Herzen gegenüber irgendeinem Menschen ein Schwert da, ein Vorwurf? Vielleicht sogar das Lauern auf einen schwachen Moment. Hast du diesen anderen Grund auch im Blick? Gott gefällt es, wenn wir trotz gewichtiger Gegenargumente uns entscheiden, zu vergeben und einen Menschen zu schonen. schließlich, was jetzt Gottes Herz sagt. Es gibt einen Psalm, Psalm 57, letzte Woche haben wir darin gelesen. Und dieser Psalm wird genau diesem Moment, dieser Szene in der Höhle zugeordnet. Also hier bekommen wir sozusagen nochmal direkt Zugang zu dem Herzen Davids durch einen Psalm. Ich lese daraus nur zwei Sätze. Psalm 57, 1, ein güldenes Kleinod Davids, als er vor Saul in die Höhle floh. Vers 2, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig. Denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück in Gestalt von Saul vorübergehe. Ich glaube, das Herz von David sagt, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Er hat sich gerade an Gott gewendet, gesagt, ich bin ausgeliefert, ich bin einem Feind ausgeliefert und ich brauche deine Gnade. Und auf einmal dreht sich die Szene und jetzt ist da ein Mensch, David, ausgeliefert. Und David begreift ganz tief, ich habe eben Gott darum gebeten, dass er mir gnädig ist, weil ich ausgeliefert bin. Jetzt ist mir ein Mensch ausgeliefert. Was kann ich anderes tun, als gnädig zu sein? Ich habe um Gnade gebeten, jetzt kann ich nicht Gnade verweigern. Gewähre Gnade, nutze die Schwäche deines Gegners nicht aus. Du selbst bist so sehr auf Gnade angewiesen. Ich glaube, dass das im Kern das ist, was das Herz Davids sagt und auch, dass es das ist, was Gott so sehr gefallen hat. Wie steht's mit dir? Machst du dir den Schwachpunkt eines Gegners zunutze? Es gefällt Gott, wenn wir Gnade gewähren, weil er uns allen täglich Gnade gewährt. Ja, wir wissen, die letzten Wochen, David hat manches Verstörende getan. Er hat sich nicht aufrichtig immer verhalten. Da gibt es diese gruselige Geschichte mit den 200 Vorhäuten von den Philistern. Es gibt so Bilder, die kriegt man nicht aus dem Kopf, auch wenn man sie noch nie gesehen hat. Immer wieder diese auflodernde Gewalt, die für uns so anstößig ist. Ich meine, in dieser Szene, von der wir jetzt gehört haben, wird deutlich, warum Gott so einen Gefallen an Davids Herz gefunden hat. David hat in der unverdienten Gnade, in der Schonung des Widersachers, die mächtigste Waffe entdeckt, Konflikte zu lösen. Eine persönliche Frage. Kann es sein, dass du deshalb über die Gewalt bei David so empört bist, weil sie in deinem Herzen schlummert? Könnte vielleicht folgender Satz gelten: Je größer das Erbostsein, desto größer die Baustelle mit Form der Gewalt in deinem Herzen. Geh mal probehalber dein Kopfkino der letzten 24 Stunden durch. Prüf das mal, wie auf dem Monitor, ob es in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deiner Fantasie, ob es Vorstellungen von Gewalt da gab. Römer 2, Vers 1 heißt es, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Auch das, was du an David siehst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, und sei es David, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Ganz tiefe Sätze. Unser Volksmund sagt, drei Finger zeigen auf dich. Jedes Mal, wenn du sagst, zeigen drei Finger auf dich. Du wirst sagen, ich habe keine 200 Vorhäute und so. Ja, natürlich. Wie steht's mit deinem Kopfkino? Mit der Gewalt, die in deinem Herzen lauert. Uns begegnet in David, auch in seinen Gewaltausbrüchen, nichts anderes als der Mensch, als letztlich wir alle. Während nun die säbelrasselnden Soldaten bereitstehen, während der Bogen gespannt ist, die Waffen geladen und entsichert sind, wechselt David die Ebene der Begegnung. Während ein Funke alles in einen Brand versetzen kann, zur Explosion bringen kann, redet David Saul auf einer ganz anderen Ebene an. Mein Herr und König, mein Vater. Die Bergung und die Wärme, die Gott bei David findet, die Bergung und die Wärme, die David bei Gott findet, gewährt David auch seinem Widersacher. Und er entwaffnet ihn damit schneller, massiver und dauerhafter, als es jede Taktik und jeder Trick tun könnte. Und nebenbei bemerkt, David macht sich verwundbar. Saul hätte diese Situation missbrauchen können. Er hätte mit seinen 3000 Soldaten über David und über seine Männer herfallen können. David geht ein hohes Risiko her. Er begegnet eigentlich wehrlos, ohne Hinterhalt, direkt. Er ist auf dem Präsentierteller. Ich möchte euch zum Schluss einen Filmausschnitt aus dem Streifen Blood Diamond zeigen, den ich nicht unbedingt empfehle, aber es gibt eine Szene, die viele Parallelen hat zu unserer Szene. Es wird leider in dieser Szene auf Englisch gesprochen, aber das muss uns nicht so stören, weil das Wesentliche eigentlich in Blicken und Gesten ausgedrückt wird. Nur zur Erklärung, wir sehen jetzt gleich die Begegnung zwischen einem afrikanischen Vater, der nach Monaten der verzweifelten Suche auf einmal im Dschungel seinem ungefähr 11-jährigen Sohn gegenübersteht, der eine Waffe gezückt hat, weil er von grausamen Warlords gekidnappt worden war, einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und zum Soldaten ausgebildet wurde.
Dia!
In der Gnade eines David gegenüber Saul leuchtet etwas auf von der Gnade des Davids Sohnes Jesus. In Jesus steht Gott uns völlig gewaltlos und hilflos gegenüber. In der Person Jesus wechselt Gott die Ebene. Er streckt uns seine Hände entgegen und fragt uns: Willst du nicht aufhören zu kämpfen? Ich sehe das aufgeklappte Messer in deiner Hose. Ich sehe den Dolch im Gewand. Ich sehe deine bösen Pläne. Ich sehe deinen verletzten Rückzug. Ich sehe den erbitterten Prozess, den du führst. Ich sehe deinen Überlebenskampf. Willst du nicht endlich die Waffen strecken und in meine Arme kommen? Wir beten. Gott im Himmel, wir danken dir für das, was du in Davids Herz hineingelegt hast. Und wir danken dir, dass in seinem Puls, in dem Schlagen seines Herzens etwas von dir zum Schlagen gekommen ist. Herr, wir danken dir für deine Gnade, mit der du mit uns umgehst. Herr, und was für Konflikte du uns hineingestellt hast, was für Auseinandersetzungen und Spannungen. Herr, wir wollen so mit unserem Gegenüber, vielleicht auch unserem Gegner umgehen, wie du mit uns umgehst. Bitte hilf uns dabei. Amen.